Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu hat gestern in Stuttgart eine Zukunftsrede gehalten. Wir berichten. Außerdem geht es im Büchermarkt heute um Justine und die Rettung der Welt von Jean-Gabriel Cos, einen Roman, der um künstliche Intelligenz kreist. Und die Soziologin Alexandra Schauer fragt in ihrem Buch Mensch ohne Welt, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn wir uns zunehmend auf private Inselwelten flüchten. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die Stuttgarter Zukunftsrede, ausgerichtet von Literaturhaus und Stadt Stuttgart und einigen anderen Partnern, sie ist noch nicht so richtig eine Institution, sie wurde gestern erst zum zweiten Mal gehalten. Die erste hielt 2021 der Schriftsteller Daniel Kehlmann. Die zweite Stuttgarter Zukunftsrede wurde gestern Abend mit einer gewissen Spannung erwartet, denn der Redner war der chinesische Schriftsteller, Musiker, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und einer der bekanntesten chinesischen Dissidenten Liao Yiwu. Er lebte im Exil in Berlin und sprach im Stuttgarter Rathaus unter dem Titel »Unsichtbare Kriegsführung – Eine Rede gegen ein Land«. Meine Kollegin Katharina Borchert hat die Rede gestern im Livestream verfolgt. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt. Frau Borchert, die Veranstaltung war Stuttgarter Zukunftsrede überschrieben. Welchen Ausblick in die Zukunft hat Liao Yiwu denn gegeben?
Oh je, Frau Netz, jetzt muss ich das Schlimmste gleich zu Anfang sagen. Über die Zukunft, ganz ehrlich, hat Liao Yiwu gestern fast nichts gesagt, leider. Dabei hätte man doch so gerne mehr darüber erfahren, was er über Chinas Zukunft denkt. Also in Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf Überwachung, aber auch in Bezug auf Ökologie. Das hätte ich sehr spannend gefunden. Zumal es ja auch ein Land ist, das selber die dollsten Zukunftsszenarien für sich entwirft. Also in China wird ja gerne in 50 oder auch 100 Jahresschritten gedacht. Also ich sag mal, herkömmliche Planwirtschaft ist nichts dagegen. Ich selbst bin mal bei einer Pressepräsentation in einer Pekinger Buchhandlung gewesen und selbst da wurde mitgeteilt, wo sich die Buchhandlung in 100 Jahren sieht. Also ein unfassbarer Moment. Aber bei Liao gestern leider nichts davon, keine Zukunft. Nur im Gespräch mit dem ehemaligen China-Botschafter Volker Stanzel, dann nach der Rede, da sagte er, er wünsche sich, dass China, wie schon so oft in seiner Geschichte, sich in viele kleine Staaten aufspalten würde. Das war dann natürlich ein aufsehenerregender Moment.
Wenn wenig über die Zukunft, worüber hat Liao Yiwu denn dann gesprochen und war das interessant?
Ja, das war sehr interessant. Also Liao Yiwu ist natürlich an sich eine Erscheinung und er ist vor allen Dingen ein in der Wolle gefärbter Erzähler. Und gestern wurde er auch in den Einführungen einer der unerschrockensten Beobachter und Chronisten der jüngeren chinesischen Geschichte genannt, also von Stefanie Stegmann, der Literaturhausleiterin in Stuttgart. Und die Bürgermeisterin Alexandra Sußmann, die nannte ihn einen literarischen Soziologen. Und beides ist natürlich total richtig, denn Liaos Arbeitsfeld ist eben nicht die Zukunft, sondern die jüngere Vergangenheit, also vor allen Dingen das 20. Jahrhundert. Ja, und so hat er in seiner Rede dann im Grunde auch eine Zusammenschau seines Lebenslaufs und seiner Werke präsentiert, auch als politische Anklage gegen die Volksrepublik. Das Ganze dann aus heutiger Sicht, also in dem Sinne war er schon aktuell, also aus der Sicht eines Mannes, der inzwischen seit 11, 12 Jahren in Berlin lebt und der Berlin auch seine zweite Heimat nannte, was mich sehr gefreut hat.
Das war also im Grunde in gewisser Weise ein Konstruktionsfehler, einen Chronisten Chinas für eine Zukunftsrede nach Stuttgart einzuladen. Liao Yiwu ist ja bekannt für sein eigenes Wuhan-Buch, das er zuletzt veröffentlicht hat, einen halbdokumentarischen Roman, in dem er den Umgang der KP, der Kommunistischen Partei, mit der Pandemie in Wuhan kritisiert. Ist er darauf, also auf diese jüngere Vergangenheit auch zu sprechen gekommen?
Ja, sehr viel. Also das stimmt. Er hat sehr viel über Wuhan und über die Entwicklungen der letzten Jahre gesprochen. Er hat auch davon erzählt, wie seine eigene Familie jetzt innerhalb dieser aktuellen Corona-Welle in China krank wird und krank geworden ist, was es auch in seiner Umgebung für Todesfälle gab. Also insofern hat er mit dem Wuhan-Thema dann natürlich auch an die allerjüngsten Entwicklungen angeschlossen.
Sie haben die Rede, Frau Borchert, ja gestern im Livestream verfolgt, obwohl es also offenbar nicht so viel Neues zu erfahren gab. Wie ist denn die Rede vom Publikum im Stuttgarter Rathaus aufgenommen worden?
Also mein Eindruck war, die wurde sehr gut aufgenommen. Die Stimmung war gut, der Saal war wohl voll. Also das konnte ich aufgrund der Kameraeinstellung nicht genau sehen, aber das wurde so gesagt und auch der volle Applaus, der deutete sehr darauf hin. Und ja, es wurden sehr kluge und auch warmherzige Reden zur Einführung gehalten und dann trat Liao Yiwu auf die Bühne in schwarz gekleidet mit einem so längeren chinesischen Hemd und aus dessen Ärmel er dann sein Manuskript zauberte. Er sprach auf Chinesisch, eine deutsche Übersetzung wurde aber eingespielt und er sprach sehr ruhig und das kann ja bei ihm auch manchmal ganz anders ausfallen. Der kann ja auch ganz schön aufdrehen, also Action machen, er kann singen, er kann schreien, er kann zu seinen eigenen Lesungen musizieren. Aber gestern Abend war das anders. Der Ton in Stuttgart war ruhig und konzentriert und eben auch irgendwie warmherzig und so schien mir auch die Stimmung im Saal zu sein.
Die Enttäuschung, die Sie so ein bisschen gerade gespiegelt haben darüber, dass Sie nichts über die Zukunft Chinas erfahren haben, die spielte also gestern bei der Veranstaltung keine Rolle.
Nein, diese Enttäuschung wurde da jetzt weiter nicht formuliert. Es war eigentlich eher so, dass Volker Stanzel, also der ehemalige China-Botschafter der Bundesrepublik, im anschließenden Gespräch da eben noch mit einigen Fragen anknüpfte und insofern das Ganze auch so ein bisschen in Richtung Zukunft noch aufgefangen hat. Aber tatsächlich so ganz, ganz viel kam dabei nicht rum.
Katharina Borchert über die gestrige Veranstaltung im Stuttgarter Rathaus, bei der der Chinese Liao Yiwu seine Zukunftsrede hielt, die allerdings nicht so viel mit Zukunft zu tun hatte. Der Redetext wird Mitte März unter dem Titel »Unsichtbare Kriegsführung« bei Klett-Cotta erscheinen. Dort ist übrigens schon die erste Stuttgarter Zukunftsrede erschienen von Daniel Kehlmann. Der Text »Mein Algorithmus und ich« dreht sich um das Schreiben mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. KI ist ohnehin ein Thema, das immer stärker Eingang in die Literatur findet. Auch der Franzose Jean-Gabriel Coos befasst sich in seinem Roman »Justine und die Rettung der Welt« damit. Coos hat schon mehrere sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Sie beschäftigten sich meist mit der Kraft der Farben. Der Autor ist nämlich auch Farbdesigner. 2019 erschien dann »Justine und die Rettung der Welt« im Original. Es liegt jetzt auf Deutsch vor und Dirk Furich sagt jetzt über Roman und Titelfigur.
Justine ist Mathematikerin mit Spitzenausbildung an einer Pariser Elitehochschule. Nach einem persönlichen Schicksalsschlag zieht sie nach New York, wo sie sich als Superhackerin betätigt. Freiberuflich für verschiedene Firmen. Aber mit einem Mal gelingt ihr ein Coup.
Vor 2 Wochen ist es ihr beim Testen eines ihrer Algorithmen zur Entschlüsselung von Passwörtern sogar gelungen, in die erste Ebene des sakrosankten Servers des US Cyber Command einzudringen. Diese in den Büros der NSA angesiedelte, streitkräfteübergreifende Einheit ist für die Informationssicherheit verantwortlich. Ihre Bedeutung innerhalb der Armee steigt mit jedem Tag. Und so ist auch ihr Budget in der letzten Zeit exponentiell angewachsen.
Justine ist nicht nur hochbegabte IT-Spezialistin, sondern, wie es dieses Genre hier verlangt, siehe die weltweit erfolgreiche Serie Mr. Robot, ein Nerd. Ihr Ehrgeiz ist es, alle denkbaren Sicherheitslücken aufzudecken.
Eine der tiefer liegenden Ebenen dieses Intranets zu erreichen, wäre für Justine wie der Heilige Gral. Dabei hat sie keinerlei finanzielle Interessen. Sie verdient bereits sehr gut. Was sie antreibt, ist die Vorstellung, in diese hochgesicherten Computer einzubrechen und den Leuten vor den Bildschirmen zu schreiben: »Hallo, ich habe Licht gesehen und bin einfach reingekommen. Darf ich mich zu euch setzen?«
Solche Spionageambitionen bringen sie natürlich schnell in Konflikt mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Zunächst in Gestalt eines attraktiven jungen Offiziers, mit dem sie eine hervorragende Liebesnacht verbringt, bevor sie merkt, dass der mit ihrer Überwachung beauftragt ist. Klingt nach 007, ist auch ein bisschen so. Nur, dass die Story hier im Vergleich zu den waghalsigen James-Bond-Szenarien noch ein paar Drehungen unglaubwürdiger ist. Denn aus den Tiefen des World Wide Web taucht plötzlich ein belebtes Wesen auf, eine künstliche Intelligenz, die sogar sprechen kann.
Ja, ich bin ein Lebewesen, denn ich kann sterben. Das ist ganz einfach. Man braucht mir nur meinen Sauerstoff zu nehmen. Den Strom. Ohne Strom keine Computer oder vernetzten Geräte mehr, keine Server, keine Speicher. Man kann mich auch ersticken, indem man alle Netzverbindungen kappt.
Es geht aber noch kindischer, denn das sprechende Internet zeigt sich auf Bildschirmen in Form eines Kätzchens, das schnurrt und mit den Pfötchen winkt. Nun ja, denkt man da beim Lesen, wie niedlich und wenig originell. Aber immerhin greift die Story mit Cybersicherheit, dem Eigenleben der Schaltkreise und den daraus resultierenden weltweiten Gefahren eigentlich ja ein brisantes aktuelles Thema auf. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wie könnte so ein selbstdenkendes Internet die Armeen der USA, Chinas und Nordkoreas einschließlich deren Nuklearwaffen manipulieren? Auch Barack Obama, Ex-US-Präsident und Friedensnobelpreisträger, hat in dem nur leicht in die Zukunft blickenden Science-Fiction-Roman von Jean-Claude Coos eine tragende Rolle. Er taucht zwar nie mit seinem Namen, aber kaum verschlüsselt als 44. Präsident der USA auf. Coos lässt ihn als Mahner im Hintergrund agieren und kluge Reden halten.
Dank künstlicher Intelligenz wird in den kommenden Jahren jeder zweite Arbeitsplatz in den Vereinigten Staaten durch Roboter ersetzt werden. Wir können nicht mehr zurück. Die Computer sind auf immer mehr Gebieten leistungsfähiger, schneller und verlässlicher als wir. Wir müssen uns auf den Tag vorbereiten, an dem die menschliche Spezies nicht mehr allein an der Spitze der Evolution steht.
Die Frage, wie sich bewaffnete Konflikte durch den Einsatz einer guten künstlichen Intelligenz verhindern lassen, schwingt in diesem Szenario ebenso mit wie philosophische Fragen über das Verhältnis von Realität und den künstlichen Welten, deren Fähigkeiten sich tagtäglich potenzieren. Ein interessantes Sujet. Aber leider ist die Handlung, die sich bis in geheime Hochsicherheitslabore in China verästelt, allzu durchsichtig und vordergründig konstruiert. Auch sprachlich ist das Buch eher schlicht gehalten. Justine und die Rettung der Welt ist also nur ein laues Cybermärchen ohne utopische und literarische Kraft.
Dirk Furich, wenig überzeugt von Justine und die Rettung der Welt von Jean-Gabriel Coos. Nathalie Lemmens hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist bei Penguin erschienen. Die Welt trägt auch das nächste Buch im Titel, das wir besprechen. Alexandra Schauer untersucht in Mensch ohne Welt, eine Soziologie spätmoderner Vergesellschaftung, wie überhaupt ein gemeinsames Konzept von Welt entstand, warum es heute in der Zeit des Internets verloren zu gehen droht und was das für die Gesellschaft bedeutet. Die Soziologin Alexandra Schauer arbeitet am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Für Mensch ohne Welt wurde sie mit dem Dissertationspreis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und dem Wilhelm-Liebknecht-Preis der Stadt Gießen ausgezeichnet. Leander Scholz stellt das hochgelobte Buch vor.
Fast alles, was gegenwärtig von Bedeutung ist, lässt sich im Internet finden. Mit dem weltweiten Netz ist der größte öffentliche Raum entstanden, den es jemals gab. Noch nie konnten die Menschen so viel voneinander wissen und sich so intensiv darüber austauschen, was sie bewegt und was sich verändern soll. Zugleich ermöglicht es die digitale Kommunikation, sich gezielt in solchen medialen Räumen aufzuhalten, in denen sich nur noch Gleichgesinnte treffen. Auf diese Weise ist es einfacher, einer Meinung zu sein. Von der mächtigen Idee der Öffentlichkeit als Ort leidenschaftlicher Auseinandersetzung bleibt so nur ein Nebeneinander von Überzeugungen übrig, die immer seltener in einen produktiven Streit geraten. Dabei ist der Streit der wichtigste Motor der Demokratie. Die lange Vorgeschichte dieser mächtigen Idee, die bis weit ins Mittelalter zurückreicht, ihre rasante Verbreitung im Zeitalter des Fortschritts, aber auch ihren langsamen Niedergang in unserer Gegenwart, hat die Soziologin Alexandra Schauer nun zum Gegenstand einer umfassenden Untersuchung gemacht. Das Ziel der Studie besteht in der Rekonstruktion zweier epochaler Umbrüche in der europäischen Geschichte. Einerseits soll die Entstehung der Moderne als politische Auseinandersetzung um eine gemeinsame Welt nachgezeichnet werden, andererseits soll dieser lange historische Prozess als Kontrastfolie dienen, um den zunehmenden Verlust eines kollektiven Rahmens in den vergangenen Jahrzehnten nachvollziehbar zu machen. Denn dass es eine gemeinsame Welt gibt, auf die sich alle beziehen und der sich alle begegnen können, ist keineswegs selbstverständlich, so Alexandra Schauer.
Einerseits setzt die Entstehung einer gemeinsamen Welt voraus, dass sich die Menschen fragen, wie ihr eigenes Leben mit dem Leben der anderen im Zusammenhang steht. Andererseits entsteht eine Welt erst dort, wo der fraglosen Akzeptanz der gesellschaftlichen Verhältnisse die Dimension radikaler Weltgestaltung entgegengehalten wird. Entdeckung von Welt bedeutet Bewusstwerdung der kollektiven Existenz.
Den Ausgangspunkt von Alexandra Schauers Untersuchung bildet die Entstehung der freien Städte im Mittelalter. Denn hier wurde erstmals die Aufteilung der Gesellschaft in Stände durchbrochen. Nach dem Untergang des Römischen Reichs waren viele Städte zerstört und mussten neu aufgebaut werden. Das Handwerk erlebte eine Renaissance und ein Zustrom fremder Kaufleute setzte ein. In den neuen Zentren bildeten sich Märkte, die nicht nur an bestimmten Tagen geöffnet waren, sondern einen permanenten öffentlichen Raum darstellten. So entwickelte sich mit der Zeit ein neuer republikanischer Geist. Politische Ämter sollten von nun an nicht mehr allein denen zukommen, die über Grundbesitz verfügten und einer adeligen Familie angehörten, sondern die Märkte, auf denen Handel getrieben wurde und auf denen Menschen sich austauschten, sollten auch zum Modell für die politischen Einrichtungen werden. Die ersten städtischen Selbstverwaltungen bestanden aus Kaufleuten, die untereinander Verträge schlossen und so die feudalen Ansprüche auf politische Herrschaft zurückdrängten. Auf diese Weise entstand bereits im Mittelalter eine städtische Öffentlichkeit, die den langen Weg in die moderne Demokratie wies. Dagegen lässt sich an den heutigen urbanen Zentren eine genau entgegengesetzte Entwicklung beobachten, schreibt Alexandra Schauer.
In der sozial polarisierten und räumlich fragmentierten Stadt existiert öffentlicher Raum zunehmend nicht einmal mehr als physische Möglichkeit. Das wird als sozialräumlicher Ausdruck des Schwindens der Idee verstanden, nach der gesellschaftliche Verhältnisse gestaltbar sind. Damit schließen sich die Kreise. War die Öffnung der Zukunft mit einer Öffnung der Stadt einhergegangen, so artikuliert sich in der Rückkehr zu einer inselförmigen Vergesellschaftung die Schließung des Zukunftshorizonts.
Während sich die Menschen in der Moderne als Handelnde und Streitende in einer gemeinsamen Welt verorteten und dadurch ihre Konflikte überhaupt erst austragen konnten, zeichnet sich die Spätmoderne für Alexandra Schauer vor allem durch eine Fragmentierung öffentlicher Räume aus. An die Stelle der Kämpfe um soziale Teilhabe sei zunehmend eine Arbeit am Selbst getreten, die dazu anleite, sich den gegebenen Umständen immer besser anzupassen. Nicht zuletzt die mediale Ausdifferenzierung führe demnach zu privaten Inselwelten, die nur deshalb kontrollierbar erscheinen, weil sie sich gezielt von ihrer Mitwelt abkoppeln. Aus der Vergesellschaftlichung durch politisches Engagement sei so eine Vereinzelung durch soziale Abschließung geworden. Mit diesem Rückzug ins Private beginnt für Alexandra Schauer der Weltverlust in der Spätmoderne.
Einerseits entfremdet sich der Mensch von der Welt, die nicht mehr als Ort kollektiver Selbstverständigung und politischer Gesellschaftsgestaltung angeeignet wird. Andererseits entfremdet er sich von sich selbst, weil er nicht versteht, wie sein eigenes Leben mit der Gesellschaft, die ihn umgibt, im Zusammenhang steht. Die Menschen leben in einer Welt, die täglich durch ihr eigenes Handeln hervorgebracht wird, ohne dass sie sich in ihr wiedererkennen.
Für ihre pessimistische Diagnose führt die klar strukturierte und gut geschriebene Studie viele überzeugende Belege und genaue Beobachtungen an. Allein aus diesem Grund handelt es sich um eine wichtige und wertvolle Analyse unserer Gegenwart. Vor allem aber macht Alexandra Schauer unter dem Rückgriff auf einschlägige Theorien der Moderne deutlich, dass die Welt nicht einfach vorhanden ist wie ein Ding, sondern schrumpfen und sogar verloren gehen kann, wenn sie nicht wieder erzeugt wird durch mutige Handlungen, die einen neuen Anfang machen und in die Zukunft weisen.
Leander Scholz über Mensch ohne Welt, eine Soziologie spätmoderner Vergesellschaftung von Alexandra Schauer, erschienen bei Suhrkamp. Wie wir in unserer Gesellschaft miteinander leben, zumindest juristisch und grundsätzlich, das regelt in der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz. Der wichtigste Kommentar zum Grundgesetz wird herausgegeben von Christian Hillgruber und Volker Epping. Er erscheint im Verlag CH Beck. Und um diesen Kommentar gibt es seit Monaten Streit, weil einer der Autoren Hans-Georg Maaßen heißt. Der Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, der heute mit extremen politischen Äußerungen auftritt, zum Beispiel im Zusammenhang mit Covid-19, Verschwörungsideologien oder Migration. Ausgerechnet er war beim Grundgesetzkommentar aber zuständig für die Artikel 16 und 16a. Sie drehen sich um das Grundrecht auf Asyl. Einige Juristen haben inzwischen ihre Mitarbeit am Kommentar gekündigt, wegen der Autorschaft Maaßens. CH Beck hat jetzt offenbar eine salomonische Lösung gefunden. Ich zitiere aus der FAZ von heute: Wir haben uns entschlossen, unsere Möglichkeiten zu nutzen, den Verlagsvertrag mit Herrn Dr. Maaßen zu beenden. Daraufhin hat Herr Dr. Maaßen am 17. Januar 2023 diesen selbst gekündigt. So der Verlag CH Beck. Und so viel vom Büchermarkt für heute. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die erste globale Bestandsaufnahme dazu, wie CO2 aus der Luft geholt werden kann. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.